Mutter, weine nicht. Das wahre Leben beginnt im Jenseits. Hier im Militärhaus liegt überall fette Munition rum.
Warum tust du uns das an?
Mir geht es gut. Ich bin in Syrien.
Unfassbar ist das. Solche WhatsApp-Nachrichten möchte ich wirklich niemals bekommen. Genau das haben sich aber ein 21-jähriger Bayer und seine Mutter geschrieben, nachdem er nach Syrien in den Dschihad gezogen ist. Josef, du hast den Jungen und seine Familie ja getroffen und 4 Monate lang begleitet, nachdem er wieder in Deutschland war.
Genau. Als die Mutter diese Nachrichten bekommen hat, war ihr Sohn gerade bei einer Terrorgruppe. Er hatte Deutschland verlassen, um sich Islamisten anzuschließen, und seine Mutter hatte keine Ahnung, ob sie ihren Sohn je wiedersehen würde.
Den Schock, den die Mutter gehabt haben muss, ich will mir den gar nicht vorstellen. Das muss Wahnsinn gewesen sein.
Ja, das ist absolut krass. Also die Familie lebt schon seit Jahrzehnten in einem kleinen Ort in Bayern, da kennt jeder jeden. Und dieser 21-jährige Deutsch-Türke ist in Deutschland geboren, und da kann man sich gar nicht vorstellen, wie das sein kann, dass der nach Syrien geht, weil er war voll in das Gemeindeleben integriert, er war bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist gern zum Fußballspielen gegangen mit seinen Kumpels, und dann ist er eben plötzlich weg, heimlich nach Syrien. Und das war im September 2016. Bei der Familie daheim in Bayern war das natürlich ein Schock. Seine Mutter hat ihm ohne Ende Nachrichten nach Syrien geschickt, Nachrichten wie diese.
Wir finden dich. Hab keine Angst, mein Junge. Wir lieben dich über alles.
Die Mutter hat ihn immer wieder angefleht und gesagt, komm doch bitte zurück. Und im April 2017, also ein halbes Jahr nach seiner Ausreise so ungefähr, ist er dann zurückgekommen.
Wir fragen uns heute, warum zieht ein junger Mann in den Dschihad und was passiert, wenn er wieder zurückkommt? Was machen wir jetzt mit dem und wie zieht man ganz allgemein Ex-Dschihadisten zur Rechenschaft? Wie gefährlich ist so ein Rückkehrer?
Puls Spezial.
Einmal Syrien und zurück. Wie umgehen mit Rückkehrern vom Dschihad?
Ich bin Katja Engelhardt und Pulsreporter Josef Römel hat die Familie von einem jungen Mann begleitet, nachdem er aus Syrien zurückgekehrt ist, wo er im Namen Allahs kämpfen wollte. Josef, wir reden jetzt die ganze Zeit so über irgendeinen Typen, aber der hat ja eigentlich einen Namen.
Ja, klar hat er den. Allerdings ist die Situation echt ziemlich heikel, muss man sagen. Also die Familie lebt ja in diesem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt, und sie haben nur mit mir gesprochen unter der Bedingung, dass sie nicht zu erkennen sind. Sie haben echt total Angst, dass sie und ihr Sohn für den Rest ihres Lebens gebrandmarkt sind als, muss man wirklich so platt sagen, Islamistenfamilie. Und das kann ich eben auch gut verstehen, gerade in der heutigen Zeit. Und vor allem haben sie aber auch Angst, dass ihr Sohn keinen Ausbildungsplatz bekommt, wenn die ganze Geschichte vorbei ist und sie so öffentlich darüber gesprochen haben. Und deshalb haben wir die Stimmen der Familie nachsprechen lassen und wir haben dem 21-Jährigen auch einen anderen Namen gegeben. Bei uns heißt er Ilkay.
Josef, du hast ja schon klar gemacht, das ist eine ganz heikle Geschichte, klar für Ilkay, auch für seine Familie. Aber wie bist du an diese Geschichte überhaupt rangekommen?
Ja, also im Juni habe ich zum ersten Mal von diesem Prozess gehört, von diesem Rückkehrer Ilkay. Und das Verfahren lief auch schon, als ich mich dann in den Gerichtssaal reingesetzt habe. Und dort saßen dann auch mehrere Leute im Zuschauerraum und ich habe mich umgeschaut. Und diese Leute haben ganz konzentriert und gebannt zugehört. Und das war eben die Familie, also die Eltern, die Tante, der Bruder, die waren alle da an diesem Tag. Und nach dem Prozess bin ich auf sie zugegangen und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass ich eben mit ihnen diese Reportage mache, weil ich eben schon lange dieses Thema super spannend finde.
Jetzt habe ich erstmal eine blöde Frage. Syrien-Rückkehrer ist nicht das beliebteste Schlagwort. Ist es normal, dass die Familie dann da ist am Prozesstag?
Naja, das ist eben nicht üblich bei Prozessen dieser Art, das muss man ganz klar sagen. Also dieser familiäre Zusammenhalt ist in dem Fall wirklich was Besonderes. Normalerweise sitzen die Angeklagten da ganz allein, nur mit ihrem Anwalt, die Familie ist zerrüttet. Das war eben bei Ilkay in diesem Fall definitiv anders.
Und wie hast du dann Kontakt mit der Familie aufgenommen? Also wenn ich mir das versuche vorzustellen, ne? Ich bin eine Mutter, mein Sohn steht vor Gericht und dann kommt dann so ein junger Mann daher, ordentlich angezogen, wie du bist, und sagt, hallo. Ich bin der Josef, ich bin Journalist und ich würde jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Ist das dann nicht auch ein bisschen weird?
Ja, ist schon nicht ganz einfach, aber ich bin einfach auf den Vater zugegangen und habe ihn einfach gesagt, dass ich diese Reportage gerne machen würde. Aha. Wir haben uns also im Prozess auch schon vorher so ein bisschen angeschaut.
Also ihr kanntet euch so ein bisschen vom Sehen her.
Genau, vom Sehen her kannten wir uns schon ein bisschen, haben uns ein bisschen angelächelt. Ja, und dann habe ich eben gesagt, ich möchte die Geschichte gerne machen. Und dann hat es eben noch mal ein paar Wochen gedauert. Und ich habe dann eben auch noch mal alles mit den Anwälten abgeklärt und so weiter und so fort. Und dann war ich gerade im Urlaub und dann kam plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von der Familie. Und die haben dann mir eben auch gesagt, dass sie gerne diese Geschichte mit mir machen würden. Und ja, dann war ich eben anschließend immer dabei. Und ich muss echt sagen, die ganze Familie war echt sehr warmherzig, offen. Also waren auch wirklich zugänglich, obwohl es für mich als Reporter auch nicht immer ganz einfach war.
Bestimmt auch nicht, weil man ja auch sicherlich Mitgefühl mit der Familie hat, die dann noch mit dabei sitzt. Ich habe auf jeden Fall welches. Jetzt muss man ja aber auch sagen, Ilkay war bei einer Terrorgruppe in Syrien. Das klingt krass und es ist auch krass und wirklich alles andere als so eine kleine Dummheit. Das kann man jetzt nicht so als Jugendsünde abhaken.
Also absolut. Ich will deshalb eben auch die ganze Geschichte eben auch von Ilkay erzählen. Zum einen eben auch, um zu verstehen, warum Leute überhaupt ihre Heimat verlassen und zu islamistischen Terrorgruppen gehen. Und es wurde ja immer wieder in den Medien auch über dieses Thema berichtet. Aber mir geht's eben auch vor allem um die Frage, was machen wir eben mit Leuten wie Ilkay, also wir als Gesellschaft, wenn die eben von Terrorgruppen zurückkommen?
Also wir als Gesellschaft, aber auch die Sicherheitsbehörden.
Genau. Also glauben wir, dass Rückkehrer wirklich nichts mehr mit den Islamisten zu tun haben oder stellen wir sie gleich alle unter Generalverdacht, weil sie eben bei einer Terrorgruppe in Syrien waren und fordern eben, dass sie rund um die Uhr überwacht werden oder sperren wir sie gleich ein? Und das sind eben äußerst komplexe Fragen, die definitiv nicht einfach zu beantworten sind und mit denen wir uns auch als Gesellschaft aus meiner Sicht künftig noch vermehrt auseinandersetzen werden und müssen.
Und genau das wollen wir auch in dieser Sendung heute tun. Wir sprechen zwar immer über Ilkay, aber es geht ja eigentlich nicht nur um diese eine Person, weil erstens belastet diese Geschichte auch genauso das Umfeld, also seine Freunde und Familie. Und zweitens ist Ilkay ja auch nicht der einzige Rückkehrer. Ich frage mich bei solchen Geschichten ja auch immer, wie kommt denn ein junger Mensch überhaupt auf die Idee, dass er nach Syrien zum Kämpfen will? Also ich glaube, darüber wurde jetzt schon so oft berichtet, das sollte eigentlich bei jedem angekommen sein, welche Situation einen dort erwartet in Syrien und was für eine unglaublich beschissene Idee das ist. Josef, du hattest ja Gelegenheit, mit Ilkay zu sprechen, der genau das gemacht hat. Was sagt er dann so im Nachhinein dazu? Kann er das irgendwie erklären?
Also man muss sagen, ich habe mit Ilkay gesprochen, ja, aber wirklich ausführlich hat Ilkay seine Motive vor allem vor Gericht geschildert, als er zu den Vorwürfen Stellung genommen hat. Als Ilkay wiederkam aus Syrien, das war so im April 2017, wurde er noch am Flughafen verhaftet und mehr als ein Jahr später, also ab Mai 2018, stand er dann vor dem Oberlandesgericht in München. Und der Vorwurf lautete eben Mitgliedschaft bei einer Terrororganisation in Syrien und Planung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Und ich war dann eben im Gerichtssaal dabei und habe mitgeschrieben, was Ilkay gesagt hat. Und dies ist eben seine Version der Geschichte. Nicht alles konnten wir nachprüfen. Und man muss eben auch dazu sagen, dass es eben auch der Staatsanwaltschaft nicht immer gelingt, dass sie alles nachprüfen kann. Und deshalb hatte ich im Prozess den Eindruck, dass Ilkay viel preisgegeben hat, weil er hoffte, dadurch eben auch ein mildes Urteil zu bekommen.
Was hat Ilkay denn dem Richter erzählt?
Im Gericht hat er berichtet, dass er damals, also vor seiner Ausreise nach Syrien, nach dem Sinn im Leben gesucht hat. Und dabei ist er mit dem Islam in Kontakt gekommen. Seine Eltern sind zwar Muslime, aber Religion hat bis dahin keine große Rolle gespielt in Ilkays Leben. Und dann ist er, als er so 17, 18 Jahre alt war, so um den Dreh, auf salafistische Internetprediger gestoßen.
Guck dir mal die Spielhallen an! Guck dir mal die Drogendealer an! Was ist in den Bordells los? Wir sind hier auf dem Nullpunkt!
Okay, den erkenne ich auch. Das ist Pierre Vogel. Das ist ein Salafist, der ist durchweg bekannt.
Den hat Ilkay gern gehört.
Ich habe Videos auf YouTube geschaut, Videos mit Predigern. Ich habe gelernt, wie man das Gebet verrichtet. Meine Eltern hatten kein Verständnis für meine Veränderung.
Ja, unter Verfassungsschützern ist Pierre Vogel ja schon gefühlt seit einer Ewigkeit als Hetzer bekannt, als jemand, über den viele in den Salafismus einsteigen.
Und den Pierre Vogel fand Ilkay cool, so mal so ganz flapsig gesagt, und ist über den dann auch radikalisiert worden, oder wie ist das passiert?
Ja, er und viele andere auch, die später zum Kämpfen nach Syrien gegangen sind. Man muss aber eben auch dazu sagen, dass bei Ilkay in dieser Zeit, als er so 17 Jahre alt war, viel zusammengekommen ist. Er wollte zur Polizei, ist aber durch die Aufnahmeprüfung geflogen. Mhm. Er ist dann zur Bundeswehr und war gerade 3 Wochen in der Grundausbildung. Da hat ihn seine damalige Freundin unter Druck gesetzt. Und so hat er das dann eben auch vor Gericht ausgesagt.
Ich habe mit ihr viel gestritten und wir haben uns vermisst. Dann habe ich die Grundausbildung abgebrochen und bin nach Hause zurückgekommen. Nachdem ich wieder da war, hat mich meine Freundin auf Abstand gehalten.
Also ist Ilke dann gleich 2-mal in der Ausbildung gescheitert? Mit der Freundin gab es auch Stress? In Schutz nehmen will ich Ilke jetzt nicht, aber das würde, glaube ich, viele junge Menschen aus der Bahn werfen. Schön ist es nicht.
Ja, absolut. 2015, muss man noch dazu sagen, hat er eine weitere Ausbildung begonnen, die ihm auch nicht gefallen hat.
Ah. Also das ist jetzt fast schon ein klischeehaft willkommenes Opfer für Rattenfänger, ne? So würde man es in Schlagzeilen schreiben.
Ja, leider. Also er hat sich von seiner Freundin getrennt und sich sehr stark auf diese YouTube-Prediger wie Pierre Vogel fokussiert. Also die Anwälte haben deshalb eben auch immer wieder von Abu YouTube gesprochen. Und irgendwann ist er dann auf Videos über Syrien gestoßen, also Videos mit deutschsprachigen Terroristen in Syrien, die Leuten wie Ilkay ein schlechtes Gewissen einreden, ihnen sagen, dass sie hier in Deutschland bei den Kuffar, also den Ungläubigen, leben, während die Brüder und Schwestern in Syrien sterben.
Auf was wartet ihr? Wartet ihr auf den Sieg Allahs? Nachdem wir hier gesiegt haben, brauchen wir euch nicht mehr. Wir brauchen euch jetzt. Ihr sitzt in den Ländern und trinkt Milch. Ihr trinkt Milch und ihr isst euer Döner ganz schön, ganz chillig. Wann wollt ihr an uns denken?
So habe ich immer mehr Videos geschaut, die aus islamischer Sicht die Situation der Menschen in Syrien beschreiben.
Wenn du sagst, ich will nächsten Monat kommen, wer gibt dir die Garantie, Bruder, dass du bis nächsten Monat lebst?
Und dann habe ich mich immer mehr gefragt, ob ich zuschauen kann, wenn Assad die Bevölkerung quält. Ich habe mich dazu verpflichtet gefühlt, gegen Assad zu kämpfen. Immer stärker, je mehr Bilder und Videos ich von toten Kindern, Babys und vergewaltigten Frauen gesehen habe.
Josef, das klingt jetzt aber ganz gefährlich nach Gehirnwäsche.
Ja, kann man so sagen. Dazu kam, dass er von seiner Mutter ziemlich genervt war, dass es da auch zu Hause noch Konflikte gab.
Ich war ein junger Mann, aber meine Mutter hat mich wie ein Kind behandelt. Sobald ich aus dem Haus war, musste ich ihr stündlich sagen, wo ich war und was ich gerade machte.
Du hast deine Eltern jetzt aber auch kennengelernt. Was sagen die denn im Nachhinein dazu?
Naja, die waren sehr zurückhaltend diesbezüglich. Ich habe immer den Eindruck gehabt, sie haben Konflikte mit ihrem Sohn einfach verdrängt und wollten nicht so gerne drüber reden. Und Mutter und Vater ging es vor allem auch darum, dass der Sohn möglichst unbeschadet aus dem Prozess rauskommt.
Wir haben ja dieses oder letztes Jahr überhaupt keinen Urlaub gehabt. Wir haben ja unseren Urlaub nur für Besucherzeiten und nur für Gerichte genommen. Auch unbezahlten Urlaub. Ist egal, wir werden alles tun für unseren Sohn.
Irgendwie auch verständlich, dass Eltern so ticken, oder?
Ja, der Sohn ist 2017 zurückgekommen. Seitdem hat er in U-Haft in der JVA Stadelheim gesessen, 1,5 Jahre lang. Das ist eine lange Zeit. Das Familienleben steht dann in so einem Moment still.
Sich Videos von Salafisten anzuschauen und die dann auch noch toll zu finden, ist halt die eine Sache. Wirklich heimlich auszureisen nach Syrien, in den Krieg und in den Dschihad, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber Ilkay war dabei auch nicht alleine.
Ilkay lernt zwischen 2015 und 2016 über Instagram und Telegram deutsche Dschihadisten kennen. Einer von ihnen ist Halid aus München. Zusammen mit Erhan aus dem Allgäu reist Halid Mitte 2015 nach Syrien, in den Terror. Erhan und Halid wissen, wie man, ohne dass die Eltern etwas merken, ins Krisengebiet kommt. Das hat Erhan in einem früheren Interview verraten.
Da wird behauptet, dass Halid abgehauen ist. Angeblich wegen Liebe abgehauen. Das haben wir nur erzählt, damit deine Eltern sich keine Sorgen machen. Eigentlich war es nur gelogen. In Wahrheit ist er nur gekommen, um nach Syrien zu gehen, mit mir auch noch. Ich meine, es war alles nur eine Lüge, dass die Eltern uns in Ruhe lassen.
Im Sommer 2016 stirbt Erhan im Kampf. Und Halid präsentiert sich in sozialen Netzwerken mit einer Waffe. Im Hintergrund rekrutiert er weiter Leute wie Ilkay.
Er hat mir ein Leben ohne Stress versprochen, mit frommen, muslimischen Frauen. Für mich war das alles, was ich vorher nicht gefunden hatte. Ich dachte, ich finde Brüder, die mich so schätzen, wie ich bin.
Über Halid aus München kommt Ilkay mit anderen deutschsprachigen Kämpfern in Syrien in Kontakt. Einer gibt ihm über Telegram genaue Anweisungen, was er tun soll, damit er nach Syrien kommen kann. Ilkay kauft sich ein Flugticket in die Türkei. Er hebt 1.100 Euro von seinem Konto ab. Am 3. September 2016 macht sich Ilkay auf den Weg in den Dschihad. Heimlich. Den Eltern sagt er nichts. In der Türkei trifft er in einer Schleuserwohnung auf andere Männer aus Deutschland, die auch nach Syrien wollen.
Als es dunkel wurde, machten wir uns zu zehnt mit den Schleusern auf den Weg. Wir gingen vorsichtig aus der Wohnung hinaus in eine Gasse, stiegen in zwei Autos und fuhren Richtung türkisch-syrische Grenze. Als wir dort ausstiegen, sagten uns die Schleuser, dass wir uns beeilen sollen.
In Syrien angekommen sei er dann bei der Junud al-Sham, zu Deutsch die Soldaten Syriens, gelandet, sagt Ilkay später vor Gericht.
Puls.
Junud al-Sham, Josef, das ist jetzt aber nicht die bekannte Terrormiliz IS.
Genau, nicht IS und vielleicht ein bisschen moderater.
Inwiefern?
Sie verbreiten eben nicht so grauenhafte Videos mit Hinrichtungen wie der IS und sind auch dafür bekannt, Rekruten nicht gleich an die Front zu schicken, wie es eben auch der IS macht. Aber am Ende würde ich sagen, ob IS, Junud al-Sham oder was anderes, da gibt es keine großen Unterschiede. Junud al-Sham wollen, so wie der IS in Syrien, einen Gottesstaat errichten. Das ist das große Ziel.
Mhm. Und ist es denn jetzt eigentlich sicher, dass Ilkay definitiv bei dieser Junud al-Sham-Gruppierung war? Beziehungsweise, woher wissen wir das eigentlich? Eigentlich ja nur von ihm, oder?
Er hat das zumindest behauptet, auch in seiner Stellungnahme vor Gericht. Alles, was wir eben von seiner Reise gehört haben, hat er so vor Gericht ausgesagt. Aber auch die Generalstaatsanwaltschaft München ist sich bis jetzt noch nicht so ganz sicher, weil Ilkay auch Kontakte zu Leuten von der Al-Nusra-Front hatte.
Mhm.
Ja, das ist wieder so eine Gruppe, die war lange Zeit der Ableger der Al-Qaida in Syrien. Und es ist so, dass Junud al-Sham und al-Nusra in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Ilkay tatsächlich bei der Junud al-Sham war, weil er die Namen vieler Kämpfer nennen konnte, die auch dort waren.
Über die Gründe von Ilkay aus Bayern nach Syrien auszureisen, haben wir schon einiges erfahren. Aber er ist ja nicht der Einzige. Deswegen fragen wir uns, wie viele Menschen ziehen jetzt noch in den Dschihad und wie viele von ihnen kommen zurück?
Mehrere Jahre lang war Syrien der Sehnsuchtsort für junge radikalisierte Männer und Frauen. Vor allem der sogenannte Islamische Staat lockte mit Videos.
Der Islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihn.
In den Ländern, wo wir geboren sind, haben wir uns eher fremd gefühlt als zu Hause. Wir sind hierher gekommen und wir dachten, wir werden nur in Zelten übernachten, wir werden die ganze Zeit in Gebirgen sein. Erster Tag, wir haben in einer Villa übernachtet. Und in dem Moment, wo ich hier reingekommen bin, ein ganz anderes Gefühl hatte.
Schwarz vermummte Kämpfer, die unbesiegbar und unverwundbar erscheinen. Die Botschaft: Mach mit am Aufbau eines islamischen Staates. Am Ende lockt das Paradies mit 72 Jungfrauen. Mehr als 1000 Männer und Frauen aus Deutschland haben sich seit 2012 nach Syrien zu Terrorgruppen locken lassen. Das hat das Bundeskriminalamt erfasst. Ein Drittel davon ist wieder zurück in Deutschland. 22 von ihnen leben in Bayern.
Also viele sind verführt worden. Das muss man ehrlich sagen, weil man sehr stark auch die Minderjährigen angesprochen hatten.
Thomas Mücke leitet das Violence Prevention Network. Ein Verein, der sich in ganz Deutschland um Radikalisierungsfälle kümmert. Er hat mit Syrien-Rückkehrern zu tun und mit denjenigen, die es nicht nach Syrien geschafft haben, aber trotzdem von Terrorgruppen fasziniert sind.
Viele sind auch gerade dadurch manipuliert worden, indem man ihnen auch das Gefühl gegeben hatte, du tust das Richtige, weil anderswo werden deine Schwestern, deine Brüder ermordet, gefoltert und vergewaltigt. Denn es gab eine ganze Reihe auch von Ausreisern, wo man nicht feststellen konnte, dass die eine gewaltbefürwortende Einstellung gehabt haben. Und es gibt dann wiederum andere, die haben schon einen kriminellen Verlauf vorher gehabt, auch einen gewalttätigen kriminellen Verlauf und haben das dann sozusagen die Ideologie auch genutzt, um ihre Hasskriminalität ausleben zu können.
9 Mitarbeiter hat der Verein Violence Prevention Network in Bayern. Pädagogen, Psychologen und Sozialarbeiter gehören zum Team. Ihr Job? Verhindern, dass sich junge Menschen weiter radikalisieren, nach Syrien ausreisen oder Anschläge hier in Deutschland verüben. Viele potenzielle Gefährder sind den Beratungsstellen und Sicherheitsbehörden bekannt, sagt Mücke. Aber nicht alle.
Es ist natürlich das andere Problem, dass man versucht hat, von der ISIS heraus Leute einzuschleusen. Die sind weder auf dem Schirm unbedingt der Sicherheitsbehörden und als letztes auf dem Schirm der Beratungsstellen. Und das ist die große Gefahr, die Leute, die man eben nicht kennt.
Seit 2015 ist das Violence Prevention Network in Bayern aktiv. Im Moment betreuen die Mitarbeiter hier fast 50 Radikalisierungsfälle. Merken die Berater, dass jemand nach Syrien ausreisen will, greift das Landeskriminalamt ein. Inzwischen wurde der IS militärisch aber massiv zurückgedrängt. Die Reise in den Terror sei nicht mehr wirklich attraktiv, sagt Thomas Mücke. 2018 gab es nur noch sehr selten Ausreisen nach Syrien.
Zumindest ist erstmal die Arbeit mit ausreisenden Menschen jetzt temporär, sie ist begrenzt. Wir haben es jetzt mit der letzten Rückkehrerwelle zu tun.
Unter diesen letzten Rückkehrern sind aber nicht nur Männer, auch Frauen mit kleinen Kindern. Manche von ihnen sitzen in kurdischen und irakischen Gefangenenlagern und warten seit Monaten auf ihre Rückkehr nach Deutschland. Wie viele es sind, kann die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion nicht sagen. Nur so viel. Die Bundesregierung wolle diese Ex-Dschihadisten zurückholen.
Puls.
Und für all diese Rückkehrer brauchen wir auch einen Plan. Also was soll mit denen passieren, wenn sie wieder in Deutschland sind? Aber, Josef, habe ich das gerade richtig verstanden? Es klang eben so, als ob der Traum vom Islamischen Staat, wenn man ihn mal so nennen möchte, in dem man reisen will, tatsächlich ausgeträumt ist.
Also dieses Jahr gab es aus Bayern nur ganz vereinzelt Ausreisen, sagt der Bayerische Verfassungsschutz. Und einen neuen Sehnsuchtsort für Dschihadisten gibt es wohl auch noch nicht. Also ein vorsichtiges Ja, würde ich sagen. Allerdings habe ich von einer Ausnahme gehört. Im April wurden zwei junge Männer im Rhein-Main-Gebiet geschnappt und sitzen seitdem in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihnen vor, dass sie in ein IS-Trainingscamp auf den Philippinen reisen wollten.
Okay, aber auch wenn jetzt nicht mehr so viele Menschen ausreisen wie vor ein paar Jahren noch, die Betreuung, von denen die zurückkommen, die ist natürlich nach wie vor wichtig und muss intensiv sein.
Auf jeden Fall. Und die Anschlagsgefahr schätzt der Verfassungsschutz nach wie vor als hoch ein, hat mir Verfassungsschutzsprecher Markus Schäfert gesagt.
Zum einen, weil wir es nach wie vor mit Rückkehrern zu tun haben, die möglicherweise kampferprobt und traumatisiert aus den Dschihad-Gebieten in Syrien und im Irak nach Bayern zurückkehren. Zum anderen, weil Einzeltäter auch eine besondere Herausforderung für die Sicherheitsbehörden darstellen. Einzeltäter, die spontan, unvermittelt und ohne vorherige Kommunikation mit dschihadistischen Organisationen Anschläge planen.
Sagt Markus Schäfert vom Verfassungsschutz. Ilkay war bei einer Terrorgruppe in Syrien und ist dann wieder zurück nach Bayern gekommen. Wir haben seinen Prozess vor dem Oberlandesgericht München intensiv verfolgt. Und Josef, hat Ilkay denn erzählt, wie es dann tatsächlich in Syrien war?
Ja, hat er. Wenn natürlich auch sehr aus seiner Perspektive. Es gab Fotos von ihm auf Telegram in Militärkleidung und mit Kalaschnikow.
Ah, das klingt krass.
Ja, er sagt, dass er aber nicht gekämpft hat in Syrien, dass er angeblich nur Wachdienste verrichtet hat. Er erzählt zwar auch von seiner Waffenausbildung, die ist nach seiner Erzählung aber schiefgelaufen, weil es gab da ein paar unreife Minderjährige in der Ausbildungsgruppe und die haben sich offenbar so aufgeführt, dass der Ausbilder die gesamte Gruppe rausgeworfen hat nach 2 Wochen.
Also nichts mit Waffenausbildung. Mich persönlich erleichtert das unfassbar. Aber Ilkay ist ja mit einem bestimmten Ziel nach Syrien gegangen. Also hat ihn das sogar enttäuscht? War das irgendwie, blöd gesagt, langweilig für den?
Also langweilig war es vielleicht nicht gerade. Ich würde eher sagen, so wie es Ilkay teilweise erzählt hat, war es eher eine Art Spießerkalifat.
Spießerkalifat?
Ja, also ein Ort, an dem man durchaus auch Dinge machen konnte, die man so normal auch zu Hause in Deutschland macht.
Wir hatten 3 große Fußballfelder, dann gab es Schwimmbecken. Wir fuhren viel Motorrad, ich hatte auch eins. Wir sind oft in Restaurants essen gegangen. Wir haben Hochzeitsfeiern und Grillfeste besucht.
Nach Kriegsgebiet klingt das jetzt eigentlich nicht für mich.
Ilkay sagt, dass er sich vor allem humanitär engagiert habe, also Sachen an Bedürftige verteilt, Hilfspakete, Kleiderspenden, Essen und Trinken. Er habe sich um viele leidende Menschen gekümmert. Er war angeblich kein Kämpfer, sondern Helfer.
Aber der hat ja auch erzählt, dass er angefixt war von den Dschihadisten vor Ort und das klingt für mich jetzt, als hätte er sich schon irgendwie angepasst. Ne? Also er war Teil vom Leben und du hast vorhin auch schon erzählt, Ilkay hat seinen Eltern geschrieben, dass er sich wie Rambo gefühlt hat. Also war es ja für den irgendwie vielleicht doch ein tolles Gefühl, mit einer Kalaschnikow in der Hand rumzulaufen.
Also das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Eine große Rolle hat am Anfang für ihn, glaube ich, auch dieses Gemeinschaftsgefühl gespielt, dass man alles für Allah macht. Also der Glaube, der dann verbindet, in dem Fall würde ich sagen. Irgendwann aber ist Ilkay zur Besinnung gekommen und ich glaube sagen zu können, dass er definitiv nicht so in diesem dschihadistischen Denken drin war. Vor Gericht hat er nämlich das hier ausgesagt.
Die Situation vor Ort war nicht so, wie ich es erwartet hatte. Das Leid der Menschen war schlimm. Mich enttäuschte, dass die islamische Gemeinschaft nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die meisten kämpfen dort nicht für ihre Ideale, sondern weil sie es müssen.
Okay, aber jetzt sitzt Ilka irgendwo in Syrien, merkt, so geil ist ja doch nicht alles. Wie kommt er denn aus dieser Situation wieder raus? Weil dass er überhaupt dort ist, ist ja schon illegal.
Ja, also das war total schwer. Er erzählt, dass seine Kameraden natürlich gemerkt haben, was mit ihm los ist.
Man hat viel auf mich eingeredet und mir gesagt, dass eine Rückkehr eine Sünde sei.
Auch nicht so ganz ungefährlich, weil wenn Ilka tatsächlich abhaut, dann ist er eine Bedrohung für die Gruppe, falls er auspackt.
Ja, stimmt. Aber er hatte sich innerlich, wie er sagt, schon länger von der Gruppe distanziert. Und deshalb hatte er auch genug Kraft, um sich von der Gruppe zu lösen. Seine Eltern haben ihm einen Schleuser organisiert und dann im April 2017 ist es ihm auch tatsächlich gelungen, zurückzukommen. Ilkas Vater hat auf der türkischen Seite auf seinen Sohn gewartet.
Aber ist ja eigentlich auch blöd. Also Ilka muss ja gewusst haben, wenn er zurückkommt, dann wird er im Gefängnis landen. Hätte man da nicht fast eher untertauchen können?
Ja, es gibt durchaus Leute, die das gemacht haben. Die Türkei ist durchaus beliebt zum Untertauchen. Also weil nicht immer landen Dschihadisten in der Türkei im Knast und werden verurteilt.
Wieso?
Ja, das liegt daran, dass Mitglieder dieser Junud Ascham in der Türkei nicht so konsequent verfolgt werden, weil diese Gruppe von türkischer Seite weniger als Gefahr wahrgenommen wird als andere Terrorgruppen. Und so ist Ilkas Vater auch überzeugt, dass der Sohn in Syrien niemanden getötet hat und auch nicht in Kämpfe verwickelt war.
Wenn unser Sohn irgendwas Schlechtes getan hätte, wir hätten ihn nicht geholt, auch wenn er unser Sohn wäre. Das hätte ich nicht gemacht. Der wäre heute nicht hier. Er wäre in der Türkei im Knast. Wenn jemand einem anderen das Leben nimmt, ist er für mich kein Mensch mehr. Egal, ob Muslim oder Christ. Steht ja in der Bibel genauso, dass du niemanden umbringen darfst.
Heftige Aussage, aber konsequent.
Genau. Und Ilka war sich durchaus bewusst. Wenn er zurück nach Deutschland kommt, dann geht's für ihn in den Knast, weil in Deutschland ist die Junud Ascham definitiv eine Terrorgruppe. Da reicht es schon, dass er überhaupt dort war.
Ich hätte auch in der Türkei bleiben können, aber in Syrien habe ich festgestellt, was Deutschland für mich bedeutet. Ich hatte auch Angst davor, zu sterben und meine Familie, die ich sehr vermisst habe, nie wiederzusehen. Ich wollte Deutschland nicht den Rücken kehren, selbst wenn ich dort inhaftiert werden würde.
Ilka hat es geschafft, der ist der Terrorgruppe unbeschadet entkommen und wieder in Deutschland. Trotzdem, für mich klingt das alles nach einem Albtraum. Auch für die Eltern von Ilka muss das ein wahnsinniges Schockerlebnis gewesen sein, wenn man auf einmal merkt, scheiße, mein Sohn ist weg.
Ja, das können wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen. Also es war Anfang September 2016, als die Eltern gemerkt haben, dass ihr Sohn weg ist.
Die schlechten Gedanken haben wir ja auch gehabt, ob wir den überhaupt wiedersehen werden. Das war, was sich in unserem Kopf abgespielt hat.
Ich finde das so krass. Also stell dir jetzt einfach mal vor, du merkst, dein Kind ist weg oder dein Bruder in dem Fall zum Beispiel auch und ist in ein Kriegsgebiet gereist, völlig freiwillig. Und diese ganzen Fragen, die man sich dann auch stellen muss. Also lebt der eigentlich noch? Kommt der wieder? Kommt der nicht wieder? Und man macht sich ja garantiert auch Vorwürfe. Also was haben denn die Eltern von Ilkay gemacht, als der weg war?
Sie haben versucht, ihn zu erreichen via WhatsApp und irgendwann hat er sich dann wirklich gemeldet, mit Nachrichten, die sich so angehört haben.
Meine Gruppe hier ist eine Spezialeinheit. Die lernen wie Rambo das Überleben in der Wildnis. Wache halten gegen die Ungläubigen. Sie brennen Aleppo nieder.
Also das sind schon richtig krasse Sachen, die Ilkay da geschrieben hat.
Ja, die Eltern konnten gar nicht glauben, dass er teilweise so denkt. Weil manchmal haben sich die Nachrichten aus Syrien ganz anders und viel freundlicher angehört, erzählt sein Vater.
Er hat uns immer geschrieben. Er hat uns gesagt: Papa, ich tue nichts Schlimmes. Ich habe noch nie an einem Kampf teilgenommen. Ich helfe nur den Menschen.
Und tatsächlich, Ilkay hat dann im Nachhinein erzählt, dass die bei der Junud Ascham gemerkt haben, dass er viel mit seinen Eltern chattet. Und deshalb muss es dann so gelaufen sein, dass eine wichtige Bezugsperson in der Einheit eingegriffen hat und Ilkay gesagt hat, was er schreiben soll.
Auch meine Handypin hat er bekommen. Teilweise hat er an meine Mutter geschrieben, teilweise hat er mir gesagt, was ich schreiben soll, als ich das Handy wieder hatte. Auch mit anderen Leuten habe ich drüber gesprochen, was ich meinen Eltern so schreiben könnte.
Das ist ja mega manipulativ.
Ganz genau, aber die Eltern haben immer an ihren Sohn geglaubt. Die Mutter hat in dieser Zeit echt rührende Sachen geschrieben.
Keine Angst, wir stehen hinter dir. Komm zurück, wir geben dich niemals auf.
Die Eltern haben immer gesagt, dass sie ihren Sohn lieben, egal was er gemacht hat. Ja, und genau das haben sie ihrem Sohn auch gesagt. Egal, was er gemacht hat, sie lieben ihn. Und das ist eben auch das, was Beratungsstellen auch immer wieder empfehlen, dass es wichtig ist, dass die Eltern ihren Kindern eben sagen, egal was du für einen Mist gebaut hast, wir unterstützen dich. Nur dann besteht auch eine reelle Chance, dass die Kinder vielleicht zurückkommen aus Syrien. Und dann geht es natürlich auch noch um die Frage, wie zurückkommen. Und wie ich schon erzählt habe, Ilkays Eltern haben sehr viel Geld für einen Schlepper bezahlt. Und als es dann tatsächlich soweit war, als Ilkay wieder da war, war es für Mutter und den Vater natürlich ein unbeschreibliches Gefühl.
Als er zurückgekommen ist, das war für uns...
Wir haben uns ganz arg gefreut. Wir konnten es gar nicht glauben. Das kann man gar nicht beschreiben.
Das war ein Gefühl wie neugeboren.
Wir haben jetzt Ilkays Weg schon ein bisschen verfolgt und versucht zu verstehen, wie er sich überhaupt radikalisiert hat als einer von vielen. Seine Ausbildung ist mehrmals gescheitert, mit seinen Eltern lief es zu Hause auch nicht gut, da hat es gekriselt. Seiner Freundin hat er sich auch nicht aufgehoben gefühlt und dann halt bei Salafisten gefunden. Irgendwann ist Ilkay dann heimlich nach Syrien ausgereist. Das macht nicht nur er, das haben seit 2012 mehr als 1000 Frauen und Männer gemacht. Und auch wenn die große Ausreisewelle vorbei ist, Experten vom Verfassungsschutz schätzen die Gefahr, die von den Rückkehrern ausgeht, als sehr hoch ein. Und deswegen fragen wir uns gleich, was eigentlich mit denen passiert, die aus dem Dschihad zurückkommen. Also wie geht man mit einem Menschen um, der potenziell noch radikal ist? Welche Strafen sind gerechtfertigt? Und auch das verfolgen wir am Beispiel von Ilkay weiter. Wir hören gleich, wie sein Prozess verlaufen ist und fragen, wie gliedern wir Ex-Dschihadisten eigentlich wieder in die Gesellschaft ein? Ilkay zum Beispiel ist Anfang 20, da hat man sein ganzes Leben ja erst noch vor sich. Nachdem Ilkay wieder zurück ist aus Syrien, wurde ihm in München der Prozess gemacht. Und ich frage mich bei solchen Sachen wirklich immer wieder, wie um Himmels Willen führt man so einen Prozess? Weil der stützt sich ja vor allem auf alles, was Ilkay sagt und was der uns berichtet. Das kann man als Gericht ja relativ schwer überprüfen, oder? Also Josef, du warst dabei. Wie ist denn so dein Eindruck davon, wie man so einen Prozess überhaupt macht?
Ja, also die haben sich teilweise schon echt gefetzt. Ilkays Anwälte und die Staatsanwaltschaft, weil es geht um viele Kleinigkeiten. Was hat Ilkay genau in Syrien gemacht? Hat er sich in Syrien mit einer echten Kalaschnikow ablichten lassen? Oder was ist ja theoretisch möglich, nur eine Spielzeugwaffe? War die Waffe vielleicht sogar defekt?
Stimmt, wir haben ja nur die Bilder.
Genau. Und dann musst du eben noch dazu denken, er hat ja auch gechattet. Da geht es ja auch um die Frage, waren wirklich alle Chats von ihm oder inwiefern haben Leute aus seiner Einheit ihn zu bestimmten Nachrichten an seine Eltern gezwungen? Also das sind sehr viele Fragen. Die beiden Verteidiger sagen, Ilkay war ein harmloser Dschihad-Tourist, ein unreifer Abenteurer, der gar nicht gewusst hat, auf was er sich einlässt. Einer seiner beiden Anwälte ist Martin Heising.
Was an diesem Verfahren noch besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der sich nicht radikalisiert hat aufgrund einer Ideologisierungsbestrebungen, sondern jemand, der sich in die Religion geflüchtet hat, weil er in verschiedenen Lebensbereichen glaubte, gescheitert zu sein, frustriert war, in der Religion seinen Halt gefunden hat und ihm dann das passiert ist, wovor auch immer gewarnt wird, nämlich, dass er der Verführung von irgendwelchen Personen anheimgefallen ist, die dann im Internet für den Dschihad auf eine Art und Weise geworben haben, die sehr romantisiert, sehr heldenhaft dargestellt. Er sagt dann noch in verschiedenen Chats zu seinem Bruder, wir sind hier wie Rambo. Das zeigt das eigentlich, dass er mit einem sehr kindlichen Gedankengut heruntergegangen ist.
Also vielleicht hat sich Ilkay doch nicht ideologisieren lassen, wobei auch das kann natürlich eine Verteidigungsstrategie sein, weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, Josef, es ist ja immer Interpretationsspielraum da. Wir waren alle nicht mit Ilkay in Syrien, zum Glück, und die Staatsanwaltschaft sieht es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen anders.
Absolut, weil für sie ist Ilkay mit seiner Vorgeschichte ein Terrorunterstützer, das habe ich während der Verhandlung rausgehört. Ein Interview im O-Ton wollte die Generalstaatsanwaltschaft mir aber nicht geben. Warum, das wollte man mir auch nicht so genau sagen. Es hieß nur, dass man sich zu laufenden Verfahren nicht äußert.
Macht man ja meistens so.
Aber ich denke schon, dass wir das trotzdem so ein bisschen rekonstruieren können. Also ich habe ja schon häufiger mit der Generalstaatsanwaltschaft München gesprochen. Die zuständige Fachabteilung ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Dort landen alle Islamistenfälle aus Bayern, die irgendwas mit Terror zu tun haben. Also nicht nur Syrien-Rückkehrer, sondern auch Leute, die zum Beispiel Geld für Terrorgruppen gesammelt oder Propaganda im Internet verbreitet haben. Und Leiter dieser Zentralstelle ist Georg Freudsmiedl. Der hat mir Anfang des Jahres erzählt, wie schwierig solche Ermittlungen sind.
Jedes Mal müssen wir natürlich eine Durchsuchung machen, wir müssen Internetauswertungen machen, wir müssen elektronische Datenträger auswerten. Und das Problem in diesen Fällen ist immer die notwendige Übersetzung von Schaltprotokollen und das kostet natürlich viel Zeit. Ohne diese Ermittlungen ist aber ein konkreter Tatnachweis nie zu führen. Sowohl die Behauptung zu widerlegen, er sei Mitglied oder er war tatsächlich Mitglied und hat irgendwas gemacht. Es kommt darauf an, zwischen 3 Monate, 6 Monate oder aber auch bis zu 1,5 Jahren.
Das klingt unfassbar aufwendig. Also ich habe jetzt daraus gelernt, bei solchen Ermittlungen braucht man vor allem Zeugen oder eben noch wertvoller, weil wahrscheinlich viel objektiver, Handydaten.
Ganz genau. Bei Ilkay konnten die Ermittler auf die kompletten WhatsApp-Nachrichten zugreifen, also das, was Mutter und Sohn sich so hin und her geschrieben haben.
Anfang Oktober hat es in seinem Prozess dann aber tatsächlich ein Urteil gegeben. Josef, da warst du ja auch dabei.
Ja, also eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hat Ilkay bekommen. Und der Haftbefehl gegen ihn wurde außer Vollzug gesetzt. Das heißt, er muss jetzt nicht mehr ins Gefängnis, weil er ja schon 1,5 Jahre in Urhaft saß. Und das Jugendstrafrecht wurde in seinem Fall angewandt, weil er zum Tatzeitpunkt erst 19 Jahre alt war. Und auch wichtig, er war einsichtig, er hat gesagt, dass er seine Tat bereut. Das hat das Gericht in seiner Entscheidung, in seinem Urteil sicherlich auch beeinflusst.
Da hat Ilkay aber schon wirklich nochmal Glück gehabt.
Ja, wobei die Generalstaatsanwaltschaft mit dem Urteil gar nicht einverstanden ist. Sie hat 4 Jahre Freiheitsstrafe gefordert und deshalb auch Revision eingelegt. So viel konnte ich erfahren, aber mehr sagt die Generalstaatsanwaltschaft weiterhin nicht, weil das Verfahren wegen der Revision eben noch läuft.
Okay.
Ja, und die Generalstaatsanwaltschaft hat Ilkay vorgeworfen, dass er seine Taten heruntergespielt hat. Also sie glaubt ihm nicht, dass er angeblich nur Wachdienste geleistet hat.
Also dann ist Ilkay eigentlich noch nicht komplett frei.
Ja, genau. Wenn die Revision durchgeht, könnte es noch einmal zu einem Verfahren kommen. Über die Revision muss jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden und das kann dann schon ein paar Monate dauern.
Jetzt hast du ja auch Ilkays Familie kennengelernt. Wie haben die denn reagiert?
Ja, die Eltern waren trotzdem sehr happy, einfach auch, weil sich die ganze Anspannung zum ersten Mal etwas lösen konnte. Hinter mir saß die Mutter im Gerichtssaal und ich hörte wirklich nur ein Schluchzen und auch der Vater war erleichtert.
Wir können endlich wieder normal leben. Endlich wieder leben wie normale Bürger.
Am Ende war die Familie natürlich dem Gericht dankbar und das haben sie dann auch so gesagt.
Konnten die denn jetzt Ilkay direkt umarmen? Also ist der Sohn wirklich direkt entlassen worden oder...
Ja, also wir standen draußen und der Sohn kam direkt raus aus dem Gerichtssaal. Ilkay hat seine Familie immer wieder umarmt und er hat mir gesagt, wie glücklich er ist.
Es ist eine Erleichterung. Ich bin froh, dass ich wieder bei meiner Familie sein kann. Es ist wirklich unbeschreiblich.
Er durfte als freier Mann den Gerichtssaal verlassen, auch wenn das Verfahren wegen der Revision noch nicht abgeschlossen ist. Für Verteidiger Martin Heising war das keine Selbstverständlichkeit, dass der Haftbefehl vom Gericht außer Vollzug gesetzt wird.
Wir wussten das selber nicht, konnten den Senat schwer einschätzen. Wenn der gesagt hätte, 4 Jahre, 6 Monate, hätte mich das auch nicht verwundert hier in Bayern. Und aber dann halt so ein Ergebnis zu haben, ich bin mir sicher, die Eltern und Tante und Onkel und alle, die hier sind, haben letzte Nacht nicht geschlafen, viel gezittert und die ganzen Emotionen sind jetzt rausgebrochen gerade auch. Ein 4 Jahre beantragt von der Staatsanwaltschaft. Und das ist dann toll, das zu sehen immer.
Du warst ja jetzt die ganze Zeit dabei, Josef. Was sagst du denn zu dem Urteil?
Ja, ich möchte in diesem Fall wirklich nicht in der Haut der Richter stecken.
Niemand, glaube ich.
Der Prozess war wieder sehr kleinteilig. Das ist üblich bei diesen Terrorverfahren. Und dennoch bleiben auch im Fall von Ilkay immer noch offene Fragen.
Ja, das Gerichtsurteil zum Fall des Ex-Dschihadisten Ilkay steht also. Die Frage ist jetzt aber natürlich... Wie geht's weiter? Immerhin war Ilkay ja schon einmal bereit dazu, in den Dschihad zu ziehen. Und wie stellt man sicher, dass ein Ex-Dschihadist wirklich eingesehen hat, dass das ein Fehler war und dass er nicht mehr anfällig ist für Botschaften von Dschihadisten? Oder dass er nicht vielleicht sogar selbst mit einer Mission zurückgekommen ist? Wir haben es ja gerade noch gehört, es gab ein Urteil. Ilkay ist auf Bewährung raus, aber die Frage bleibt, was passiert mit solchen Leuten, die bei Terrorgruppen waren, wenn sie denn dann draußen sind? Ilkay ist Anfang 20, da würde man normalerweise sagen, der hat sein ganzes Leben noch vor sich. Josef, du hast es vorhin schon so ein bisschen erzählt, im Landeskriminalamt gibt es ein sogenanntes Kompetenzzentrum für Deradikalisierung. Was machen die denn genau?
Also, dieses Zentrum kümmert sich um die richtig harten Fälle. Gerade sind es rund 20, die intensiv von dieser Stelle im Landeskriminalamt betreut werden. Vereinzelt gehören Rückkehrer dazu, auch einer wie Ilkay, der eigentlich vor Gericht gesagt hat, dass er sich von der Islamistenszene gelöst hat. Aber beim LKA wollen sie die Leute erstmal beobachten und sich ein eigenes Bild machen und nicht auf einer Aussage vor Gericht vertrauen.
Du hast gerade gesagt, vereinzelt gehören Rückkehrer dazu. Wen schauen die sich denn noch genauer an?
Vor allem sind unter den Klienten Leute, die nicht in Syrien waren und trotzdem als radikal gelten, das muss man immer dazu sagen, weil sie eben schon lange in der Szene sind und vielleicht selbst mal darüber nachgedacht haben, sich Gruppen wie dem IS anzuschließen.
Mhm. Und wer arbeitet in so einem Deradikalisierungszentrum? Also Psychologen, würde ich jetzt mal hoffen?
Ja, und Polizisten und Islamwissenschaftler und eine Sozialwissenschaftlerin. Und die beurteilen dann eben auch die Fälle und geben die dann auch weiter an ihren Partner. Das ist das Violence Prevention Network. Das ist ein Verein, der deutschlandweit aktiv ist.
Da hat uns der Thomas Mücke vorhin schon erzählt, warum sich junge Menschen überhaupt radikalisieren.
Genau, also die kommen ins Spiel, wenn die Klienten glaubhaft sagen, okay, ich möchte aussteigen. Mhm. Das sagt Kriminaloberrat Holger Schmidt. Das ist der Leiter von diesem Kompetenzzentrum Deradikalisierung im LKA.
Also wir reden jetzt hier im Wesentlichen um die Gruppe wirklich von Syrien-Rückkehrern oder von Personen, die sehr lange in der Szene gewesen sind. Für die ist ein polizeilicher Kontakt in der Regel nicht unbekannt. Insofern sind die nicht verwundert, wenn plötzlich Polizisten bei ihnen vor der Tür stehen. Und genau das machen wir dann auch. Wir nehmen dann Kontakt mit den Personen auf, sei es in der Haft oder auch bei ihnen privat zu Hause und bieten ihnen an, in einem möglichen Ausstiegsprozess einzusteigen, die Rückkehr in ein normales zivilgesellschaftliches Leben.
Das klingt sehr langwierig.
Genau, die Klienten werden monatelang, teilweise jahrelang betreut.
Unsere Maßnahmen sind Ausstiegsmaßnahmen, sprich die Beratung des Betroffenen. Das ist ja nun mal das Kernelement im Distanzierungs- und im Ausstiegsprozess, dass man einen Berater an die Person heranbringt, der sich regelmäßig mit ihm über die verschiedenen Themen und Problemstellungen auseinandersetzt, bis dahingehend, dass man natürlich eine Resozialisierung vorbereitet, sprich die Rückkehr der Person in die Gesellschaft mit den verschiedensten Entwicklungsmöglichkeiten bespricht und vorbereitet.
Ich finde, es klingt total gut in der Theorie, jetzt hat aber wahrscheinlich nicht jeder Lust darauf, könnte ich mir vorstellen.
Da hast du recht, es sind auch vereinzelt Rückkehrer abgesprungen. Die stehen dann unter Beobachtung vom Verfassungsschutz und Polizei, sagt Holger Schmidt.
Die Fälle, die heute aktuell zurückkommen, Personen, die mehrere Jahre unter dem Kalifat gelebt haben, da muss man natürlich als Sicherheitsbehörde sich intensiv mit beschäftigen. Da muss man jeden Einzelfall individuell, so gut es geht, bewerten, eine Gefährdungseinschätzung vornehmen. Und wenn eben keine Bereitschaft für ein Ausstiegsprogramm, für einen Distanzierungsprozess besteht, dann muss man alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen der Sicherheitsbehörden ausschöpfen, um hier die Bevölkerung gegebenenfalls zu schützen.
Wenn er der jetzt sagt, alle Maßnahmen der Sicherheitsbehörden ausschöpfen, was meint Holger Schmidt damit? Das finde ich ein bisschen schwammig.
Ja, er meint damit, dass Verfassungsschutz und Polizei solche Rückkehrer im Blick haben, die eben aus ideologischen Gründen nicht am Aussteigerprogramm mitmachen. Also gemeint sind Leute, die so tief in diesem dschihadistischen Denken drin sind, dass ihnen eben ein Anschlag zugetraut wird. Und deshalb werden sie dann auch von den Sicherheitsbehörden observiert.
Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer über Ilkay gesprochen, so als den Ex-Dschihadisten. Aber der ist ja nicht alleine. Kann man so ganz allgemein sagen, wer überhaupt zurückkommt aus Syrien? Also was sind das für Typen?
Ja, 22 Leute, Rückkehrer, sind es ja in Bayern. Der Verfassungsschutz drückt es so aus, dass 40% immer noch an die dschihadistische Szene angebunden sind. Das heißt, sie haben sich noch nicht von der Ideologie der Terrorgruppe, bei der sie waren, gelöst. Und dann gibt es einen weiteren Teil von Rückkehrern, das sind 25%. Und die sind immer noch in dieser Salafisten-Szene drin, aber im gemäßigten Teil. Also das sind die, die wohl keinen Anschlag hier verüben wollen in Deutschland, aber die eben ein großes missionarisches Bedürfnis haben.
Also die dann auf der Straße manchmal so Bücher verteilen oder
genau.
So Flyer.
Genau, also so salafistische Literatur, genau. Mhm. Und beim Rest dieser Rückkehrer, die haben derzeit keine Kontakte mehr an irgendwelche Islamisten-Szenen.
Ein großes Problem, von dem oft berichtet wird, ist dabei auch, dass Rückkehrer im Gefängnis andere radikalisieren. Es gibt aber Projekte, die sollen dem vorbeugen. Das hier zum Beispiel.
Wir sind Glaubensbrüder. Ich möchte nicht, dass du am Ende in der Hölle landest. Ich möchte nicht, dass du darunter leidest.
Eine Pressevorführung im Jugendgefängnis Neuburg-Herrenwörth in Oberbayern. Unter den Schauspielern ist Ahmad Mansur. Der Psychologe ist bekannt aus Talkshows, als Buchautor und für seine Arbeit mit radikalen Jugendlichen. Er will verhindern, dass Salafisten im Knast erfolgreich missionieren. Und deshalb hat er jetzt gemeinsam mit dem bayerischen Justizministerium ein Theaterprojekt entwickelt. Mit Restart, Freiheit beginnt im Kopf, trifft er sich im Knast mit Häftlingen zu Workshops. Dabei sind IS-Sympathisanten und Leute, bei denen die Befürchtung besteht, sie könnten abdriften und auch Salafisten werden.
Wir versuchen vorzuspielen, was im Alltag sehr oft kommt. Also Jugendliche, die angesprochen werden über Angstpädagogik, über Schuldgefühle, über Identität, bist du Muslim oder nicht, gehörst du zu uns oder nicht. Vor allem mit dem Ziel, die Jugendliche zu befähigen, sich nicht instrumentalisieren lassen von solchen radikalen Ansprachen.
Der Psychologe hat ein 7-köpfiges Team, das ihn bei der Arbeit unterstützt. Lehrer, Psychologen und Theaterpädagogen gehören dazu. Sie haben gemeinsam Rollenspiele entwickelt, zum Beispiel von einem radikalen Verführer, der seinem Kumpel im Knast Vorwürfe macht, weil er im Ramadan nicht fastet.
Ist das hier jetzt eine Prüfung oder was?
Du stehst vor dem Abgrund, Bruder, weißt du? Und es ist meine Aufgabe, dir zu sagen, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann fällst du in die Hölle. Und wenn du da drin bist, da kommst du nicht raus.
Ahmad Mansur will mit den Leuten im Gefängnis diskutieren, mit ihnen über die Rollenspiele ins Gespräch kommen.
Na, Gefängnisse sind Orte, in denen Menschen ganz viel Zeit haben, zu reflektieren, zum Nachdenken. Und vor allem aber Orte, in denen man nach Orientierung und Halt neue Anfangen sucht. Und Salafisten erkennen das und versuchen natürlich, diese Jugendliche in diese persönliche Krise anzusprechen und für sich zu gewinnen.
Bei einem Workshop, bei dem Gefangene mitmachen, müssen wir leider draußen bleiben. Nichts soll die Teilnehmer ablenken, so will es das Justizministerium. Danach haben uns zwei Gefangene aus Bayern geschrieben, wie sie die Workshops finden.
Wir haben auch eine Szene, da geht es um die Haftentlassung. Da kommt einer aus dem Knast und begegnet alten Kumpels, einem Drogendealer, einem Salafisten. Alle versuchen sie, den Typen, der entlassen wurde, auf ihre Seite zu ziehen. Wir dürfen uns nicht verführen lassen.
Wir spielen Szenen, die ich von draußen kenne. Das ist wie ein Déjà-vu. Hier ist alles sehr familiär, wie wir miteinander umgehen. Niemand wird ausgeschlossen oder runtergemacht.
Offiziell vorgestellt wurde das Projekt im Frühjahr 2018. Seitdem gab es rund 60 Workshops in bayerischen Gefängnissen.
Puls.
Jetzt ist Ilkay schon über einen Monat raus auf Bewährung. Und Josef, ich frage mich jetzt, was macht jemand wie Ilkay jetzt? Also was hat der für Ziele? Wie kann der überhaupt weiterleben?
Naja, das ist jetzt noch sehr frisch, dass er aus der Haft draußen ist. Und es steht ja auch noch aus, ob er nochmal vor den Bundesgerichtshof muss. Er will jetzt erstmal seine Ruhe haben und keine Interviews geben. Aber wir haben ihn direkt nach der Gerichtsverhandlung fragen können, wie er sich seine Zukunft denn vorstellt.
Ich ziehe jetzt wieder daheim ein. Dann möchte ich mein Abitur nachholen. Ich werde auf jeden Fall wieder Gas geben in die gute Richtung.
Das klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber was glaubst denn du jetzt? Ein paar Mal hast du ihn getroffen. Wie wird es bei Ilkay zukünftig so laufen?
Ja, ich glaube schon, dass er aufrichtig bereut, das, was er gemacht hat. Er hat sich im Gerichtssaal bei seinen Eltern entschuldigt. Er hat gesagt, dass es ihm unendlich leid tut, was er seiner Familie zugemutet hat. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das ernst gemeint war. Auch wenn ich nicht glaube, dass er die Zeit in Syrien und die Zeit in Haft so schnell verarbeiten kann. Er liebt seine Familie, aber er muss halt lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und ich denke mal, das wird er hinkriegen. Aber er braucht Unterstützung. Er muss sich jetzt einmal wöchentlich bei der Polizei melden und soll auch so ein Deradikalisierungsprogramm durchlaufen.
Was genau heißt das? Also wenn man dieses Programm mal einmal durchmacht als Ex-Dschihadist, was passiert dann?
Ich denke schon, dass ich jetzt dieses Kompetenzzentrum Deradikalisierung und dieser Verein Violence Prevention Network um den Fall Ilkay kümmern, also ganz konkret, und dass sie sich eben auch schon vorab dazu Gedanken gemacht haben. Und allgemein kann man sagen, die schauen sich jeden Einzelnen natürlich ganz genau an und gucken erstmal, will der überhaupt wirklich aussteigen? Mhm. Also sie reden mit dem Rückkehrer selbst und natürlich auch mit seiner Familie.
Und dann, also weißt du schon, was dann danach passiert?
Ja, also Ilkay hat ja gesagt, dass er das Abitur nachmachen möchte. Und es wäre zum Beispiel jetzt so ein Anknüpfungspunkt. Man schaut eben generell bei diesen Stellen, was hat der Klient eigentlich für Ziele? Und im Fall von Ilkay kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass in diesem Prozess dann auch Bewährungshelfer eingeschaltet werden, die dann eben auch nochmal ihn konkret danach fragen, ja, wie willst du denn eigentlich dein Abitur machen? Er hat ja auch einen Realschulabschluss und so weiter und so fort. Da gibt es ja dann auch diverse Möglichkeiten.
Es wird wahrscheinlich auch mal drüber gesprochen werden, was so die Gründe für die Radikalisierung waren, oder? Da würde man ja davon ausgehen wollen, dass man die vielleicht unterbindet.
Ja, also es kam ja schon so ein bisschen auch raus, dass zwischen Ilkay und seiner Mutter und seinem Vater durchaus auch Konflikte gegeben hat. Und das ist auch immer dann hilfreich, da diese Konflikte auch mal aufzuarbeiten, weil letzten Endes muss man ja auch schauen, welche Punkte haben eigentlich zur Radikalisierung geführt. Da reicht ja eine Aussage vor Gericht nicht aus, dass er sagt, ich bereue, sondern da muss dann halt weitergearbeitet werden.
Ja. Kannst du eigentlich einschätzen, so ganz allgemein, wie erfolgreich sowas läuft? Also wir haben jetzt gerade gehört von der Deradikalisierungsstelle und diesem Verein Violence Prevention Network. Läuft das bisher, oder?
Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Erfolgsmessungen und dieser ganzen Evaluiererei. Also man braucht ja immer auch so ein bisschen Erfahrungswerte. Man muss einfach dazu sagen, dass in vielen Teilen Deutschlands und Bayern ist da eben auch keine Ausnahme, diese Deradikalisierungsarbeit erst so seit 3-4 Jahren praktiziert wird.
Und das echte Aussteigen dauert wahrscheinlich viel länger.
Ja, natürlich. Also so ein Ausstiegsprozess, der dauert oft eben Jahre. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass sich diese Deradikalisierungsstellen ungern in die Karten schauen lassen wollen, weil sie eben auch nicht wollen, dass Islamisten erfahren, wie denn diese Beratungsarbeit konkret funktioniert. Und Islamisten steuern ja dann auch gerne gegen in so einem Fall.
Weißt du denn, wie es mit Ilkay weitergegangen ist, also nach dem Prozess jetzt? Weil bei diesem Deradikalisierungsprogramm, da macht er ja mit.
Nein, das ist nicht so ganz klar geworden im Nachhinein. Also er wollte nach dem Prozessende in München nicht mehr mit mir sprechen. Er lässt mir aber ausrichten, dass er seine Vergangenheit hinter sich lassen will und sich eben voll auf die Zukunft konzentrieren will. Dieses Violence Prevention Network, dieser Verein, der eben diese Beratungsarbeit macht, möchte aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nichts zum Fall sagen. Aber ganz allgemein hat mir eben der Thomas Mücke von diesem Verein Folgendes gesagt.
Wir schauen nach, wie sieht wieder Ihre, wie stellen Sie sich ein Leben vor in dieser Gesellschaft? Was wollen Sie an schulischer Ausbildung machen? Wo wollen Sie eventuell arbeiten? Wie sehen, was waren die Konflikte und Gründe gewesen, warum Sie reingekommen sind in die Szene? Sind diese Konflikte bearbeitet? Aber vor allen Dingen müssen Sie Verantwortung übernehmen für Ihr jetziges Leben. Und diese Verantwortungsbereitschaft müssen wir am Anfang erstmal erzeugen.
Verantwortungsbereitschaft, die Ilkay jetzt hoffentlich übernehmen will. Das war das PULS-Spezial, einmal Syrien und zurück, wie umgehen mit Ex-Dschihadisten. Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen wollt, schaut mal vorbei auf deinpuls.de. Unsere Kollegen von der Frage haben noch andere junge Menschen verfolgt. Einfach mal reinhören. Die Frage, warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Damit sage ich Tschüss, ich bin Katja Engelhardt.
Und ich bin Josef Römel.
Die Sendung wurde produziert von Johanna Gutzig, Corbinian Guggenmoos und Axel Fischer-Neuschwander.
Redaktionell betreut wurde die Sendung von Alexandra Reinsberg und Wortchef Florian Meyer-Havranek.
Gesprochen haben Julia Fischer, Marion Lichtenauer, Peter Lersch und Kevin Ebert.
PULS Spezial.
Diesen und über 1000 andere Podcasts gibt's in der neuen ARD Audiothek.